begrüße Sie wieder zu dieser Vorlesung. Ich möchte zunächst etwas ankündigen zum Thema der Vorlesung. Findet morgen und übermorgen hier in Wien an der Uni eine Konferenz statt unter dem Titel Perspektiven interkultureller Philosophie. Und zwar ist das veranstaltet vom IWK. Ich habe das Programm leider zu Hause vergessen, aber wenn Sie googeln nach IWK und Perspektiven, und das wird sein, also ab morgen um 9.30 Uhr ist der Beginn, hier irgendwo muss dieser Saal sein, Marietta Blau Saal. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Kennt den jemand? Nein? Also Marietta Blau Saal heißt das seit kurzem. Und 23. Ja, morgen und übermorgen. Ich gehe ein bisschen auf das Thema der letzten Woche zurück. Und da war ja dieses Hauptthema die Philosophie-Geschichtsschreibung oder theoretische Fragen, methodologische Fragen auch einer Philosophie-Historie, die sich mit einer globalen Perspektive der Philosophie befasst, und vergangene Woche habe ich vor allem gesprochen über die Ausgrenzung von Regionen innerhalb der Philosophiehistorie der europäischen Neuzeit, also von den Nichtorten in klimatischer Hinsicht, wenn Sie sich erinnern, oder sogar rassischer Ausgrenzung, auch sprachlicher Ausgrenzung, oder dass man bestimmte Sprachen als besonders geeignet für die Philosophie und andere als gänzlich ungeeignet betrachtet hat. Das haben wir kurz diskutiert. Und zu diesem Letzten mit der Sprache möchte ich etwas nachtragen, was mir da auf die Diskussionsfrage der Kollegin nicht in den Sinn gekommen ist, aber ein ganz illustratives Beispiel mir zu sein scheint. Es gibt Sprachen oder Sprachfamilien sogar, in denen es nicht möglich ist, Existenzaussagen ohne weiteres Prädikat zu formulieren. Also in denen zum Beispiel der Satz, und ich habe darauf, glaube ich, hier in der Vorlesung noch nie hingewiesen, der Satz cogito ergo sum, das ist so eine doxografischer Satz, den wir alle kennen, der dem Descartes zugeschrieben, oder der von Descartes ist, von René Descartes, und in der lateinischen Form eben aus drei Worten besteht, cogito ergo sum. Im Deutschen sind es ein bisschen mehr Worte, aber im Prinzip das Gleiche. Und in allen indogermanischen Sprachen ist das formulierbar in ähnlicher Weise. Ich denke, also bin ich, heißt das auf Deutsch. Und nun gibt es Sprachen und Sprachfamilien, in denen das so nicht aussagbar ist, in denen immer zu dem bin ich etwas dazugesagt werden muss, wie zum Beispiel ich bin hier oder ich bin jetzt, meistens ich bin hier, dieses eine Ortsangabe. Und das macht etwas aus in der Argumentation, in der der Satz ursprünglich formuliert wurde von Descartes. Denn an der Stelle von dem kartesischen Argument hat Descartes noch nicht außer Zweifel gestellt, dass die Welt existiert. Lediglich, dass es ein Denkendes gibt und sonst nichts. Also, dass die Welt existiert, das kann er immer noch bezweifeln in seinem Gedankengang, in dem eben der Satz steht. Und wenn nun in einer Sprache wie der Sprache Akan, seine Bantu-Sprache, wo das eben ja analysiert worden ist, man immer sagen muss, ich bin hier, und nie sagen kann, ich bin, schlechthin, immer ich bin hier, dann scheint das so ein Fall zu sein, wo die Struktur der Sprache gewisse Aussagen nicht möglich macht oder nicht nahelegt, sehr unplausibel erscheinen lässt oder überhaupt grammatisch, strukturell falsch erscheinen lässt. Auf solche Dinge hat man oft hingewiesen bei der Frage, welche Sprachen sind überhaupt sozusagen nicht imstande, metaphysische Aussagen angemessen auszudrücken und wie soll man damit umgehen. Ich habe letzte Stunde nur auf das Beispiel mit der Substantivbildung, das ist auch so ein Fall, aber die Existenzaussagen sind ein interessanter anderer Fall, eben auch nicht nur bei Bantu-Sprachen, sondern auch in der arabischen Philosophie hat das eine große Rolle gespielt, zu Beginn der islamisch-arabischen Philosophie. Nun kann man natürlich sagen, so eine Sprache, in der gewisse metaphysische Aussagen so schwierig oder gar nicht plausibel zu artikulieren sind, ist ungeeignet für die Metaphysik zumindest. Mag nicht ungeeignet sein für andere philosophische, sagen wir, Fragestellungen, aber für die schon. Was soll man da tun? Kann man da irgendetwas damit anfangen? Eine gewöhnliche Reaktion auf dergleichen Sachverhalte ist, dass sich diese Sprachen entwickeln müssen oder entwickelt werden müssen, so wie auch Wirtschaften oder Gesellschaften entwickelt werden sollen oder Kulturen, dass diese Sprachen eben strukturell umgebildet werden müssen. Es gibt eine Alternative zu dieser Reaktion und ich neige zu dieser Alternative aus verschiedenen Gründen. Die ist vor allem, die Alternative ist vor allem in dem Diskurs über afrikanische Philosophie artikuliert worden, in einem Projekt, das den Titel trägt Entkolonisierung der philosophischen Sprache oder der philosophischen Begriffe und Sprache. Ich habe es im Buch auch beschrieben, an dem Beispiel von Kwasi Wiredu, und das ist so ein Versuch, sozusagen einen strukturellen Nichtort des Philosophierens zu beseitigen. Ein weiterer Punkt letzte Woche war die Frage nach dem Eurozentrischen oder dem Eurozentrismus, da will ich nicht mehr weiter drauf eingehen jetzt, und nach der Komparatistik. Und dann habe ich eigentlich über die problematischen Ansätze oder die problematischen Seiten einer global orientierten Philosophiehistorie gesprochen und dafür bestimmte Kriterien formuliert. Und die Fortsetzung dessen wird es auch heute gehen. Die Selektion, die Klassifikation, die Periodisierung und an dieser Stelle bin ich stehen geblieben und zwar bei dem Thema der Achsenzeit bzw. der Anwendung dieser Achsenzeit durch Plot und seine Kollegen, die dieses Buch, ich habe heute den ersten Band mitgenommen, falls den jemand gern ansehen möchte. Der Global History of Philosophy, wie gesagt, letztes Mal, es sind 5 Bände und das Werk ist unvollendet geblieben. Und in diesen 5 Bänden legen die Autoren der Global History of Philosophy eine Periodisierung zugrunde und genau da sind wir, glaube ich, letztes Mal stehen geblieben. Ja. Und das wiederhole ich nur kurz. Also die erste Periode expliziter Philosophie setzen Plot und seine Mitautoren in der sogenannten Achsenzeit an. Das ist der Terminus, den übernehmen sie von Karl Jaspers und bezeichnen damit die Periode in Eurasien, nicht auf der ganzen Welt, aber in Eurasien, zwischen ca. 800 und ca. 200 vor unserer Zeitrechnung. Und in dieser Achsenzeit sind eben entscheidende sozusagen Grundlegungen der Philosophie über den eurasischen Großkontinent. Ich glaube, man muss das Fenster schließen. Aber ich bin zu klein für dieses Projekt. Also ich kann das nicht zumachen. Gott sei Dank so, dass das Fenster zuzieht und nicht auf, und da hinten die Tür aufgeht. Das ist sehr praktisch. Spricht eigentlich für die Vorsehung oder für jedenfalls sehr nachdenkliche Architekten. Ich habe heute auch mit diesem ersten Band wurden solche sogenannte synchronologische Karten dem beigelegt, und zwar drei Stück. Die erste Synchro, wo die Autoren zeigen wollen, wie das eigentlich verlaufen ist, diese Achsenzeit, oder was da eigentlich für Denker oder Figuren aufgetreten sind. Und da, diese Karten sind sehr klein gedruckt und sehr, ja, sind schon übersichtlich, aber ich kann es Ihnen auch, könnte ich es nicht einmal mit dem Beamer ordentlich zeigen. Es sind drei Karten. Die erste geht vom Beginn der Philosophie, wie Sie das sehen, bis zum Jahr 500 der christlichen Zeitrechnung, also schon einmal ein relativ langer Zeitraum. Dann die zweite von 500 bis 1500 und die dritte von 1500 bis ins 20. Jahrhundert. Und das, da werden nun verzeichnet, also Ereignisse in der Weltgeschichte zunächst einmal. Und da sind sie sehr üppig und großzügig und führen viele, viele Dinge auf, die man normalerweise, wo man immer wieder nach, oder wo ich jedenfalls immer wieder nachschauen muss, früher im Brockhaus, jetzt in der Wikipedia, um überhaupt zu wissen, wovon sie reden. Und dann führen sie Europa und Asien an, als Großbereiche zu Europa. Zählen sie also Griechenland und Byzanz, beziehungsweise Rom und den lateinischen Westen. Der lateinische Westen, das ist dann vor allem im Mittelalter das, was das spätere Europa im engeren Sinn ausmacht. Bei Asien werden mehr Regionen unterschieden, das ist Zentral- und Südwestasien. Dazu gehört zum Beispiel Palästina und Syrien, aber auch Persien. Dann Süd- und Südostasien, das ist natürlich hauptsächlich Indien, China und Japan. Und nun, wenn ich da schaue, dann sind die ersten Rubriken in zwei Fällen vollkommen leer. Da ist nichts in der Philosophie zu verzeichnen, sagen sie, in der Achsenzeit. Da gibt es keine philosophischen Produktionen oder Namen. Und zwar in Japan ist bis, also da fangen die ersten, das ist überhaupt die ganze Reihe bis 500 nach Christi Geburt null, da ist gar nichts. Da fangen sozusagen erst mit dem Eindringen des Konfuzianismus über Korea aus China philosophische Reflexionen an. Und da sind dann erste Namen zu verzeichnen im 6. christlichen Jahrhundert in Japan. Etwas früher ist der leere Raum in Europa ausgefüllt. Die ersten und noch auch achsenzeitlichen Rubriken da auf der Karte sind ebenfalls leer in Rom und dem lateinischen Westen. Latin West. Lateinischen Westen nennen sie das. Also für Rom und den lateinischen Westen ist in der Achsenzeit auch nichts angeführt. Sehr vieles allerdings führen sie an für den griechischen Raum. Da sind die Naturphilosophen Thales, Anaximenes, Anaximander und so weiter. Natürlich auch Pythagoras und dergleichen. Und für den palästinensisch, also vor der asiatischen Raum, die Propheten zählen sehr dazu. aber auch für Südasien und Ostasien, wobei in Indien mehr ist als in China auf dieser Karte zu sehen. Also da sind die Upanishaden bereits. Die Upanishaden werden so zwischen 700 ab 750 vor gewöhnlich datiert und da ist dann eine Menge natürlich. Aber auch die Bhagavad Gita fällt noch in diese allererste Periode. Und auch die chinesischen klassischen Schulen beginnen da. Also zumindest an drei Orten hat man den Eindruck, da tut sich vieles und das entspricht ungefähr dem, was ich Ihnen von Jaspers voriges Mal schon vorgelesen habe. Also wir sind in einer globalen Sicht der Dinge ist das natürlich auch nicht wirklich befriedigend, weil auch die zweite und die dritte synchronologische Karte jeweils nur Eurasien umfasst. Und zum Beispiel Afrika oder die Frage auch nur, gibt es eine Philosophieentwicklung im präkolumbischen in Amerika oder in Teilen des präkolumbischen Amerika gar nicht in den Blick genommen wird in dieser Theorie oder in dieser Sichtweise. Aber nun, das ist also die erste Periode Achsenzeit. Zweite Periode habe ich Ihnen letztes Mal auch schon genannt, die han-hellenistisch-baktrische Periode. Das Merkmal dieser zweiten Periode in politischer Hinsicht, also was da dann bei Plot ganz oben als welthistorische Ereignisse angeführt wird, das Merkmal ist die Entwicklung von Großreichen, von sehr ausgedehnten politischen Gebilden in China sowohl als auch in Indien und dann im Mittelmeerraum, im erweiterten Mittelmeerraum nach Alexander von Makedonien, also im Hellenismus. Und diese Großreiche organisieren sozusagen das Wissen auch anders, die Wissensproduktion und die Wissensverwaltung anders. Sie sind synkretistischer, da kommen viel mehr verschiedenartige Sprachen und verschiedene Religionen und Völker und Kulturen in, für lange Zeit in einer politischen, organisatorischen Einheit zusammen. Und das bestimmt auch das Denken, sagen Sie. Daran anschließend an die baktrisch, also han-hellenistisch-baktrische Periode, haben Sie die Patristik. Das ist alles noch, habe ich schon letztes Mal gesagt, aber sehr kurz, nur am Schluss und deswegen glaube ich, es ist sinnvoll, wenn ich es noch einmal wiederhole. Dann schließen Sie die Patristik-Sutra-Periode an vom 4. Jahrhundert bis circa 800. Die sei gekennzeichnet durch stark theologische Tendenzen. Stark theologische Tendenzen. Und wenn man die und jeweils zu so einem Großperiode haben sie auch einen Band geschrieben. Wenn man die Einzeldarstellungen liest, dann klingt das gar nicht unplausibel, denn im Mittelmeerraum setzten sich die monotheistischen Religionen durch, insbesondere das Christentum. Da, nach dem Christentum ist das ja auch datiert, das ist eine Datierung, die wirklich vom Christentum herkommt, 325 der Beginn. Mit der Patristik, aber sie stellen fest, das ist auch in Indien so, eine starke Zuwendung und Herausbildung religiöser Einflüsse in den philosophischen Diskursen und auch in China. In China ist es besonders auffallend eigentlich, weil die frühe Phase der chinesischen, die achsenzeitliche Phase der chinesischen Philosophie so wenig mit Religion zu tun hatte, wie man das eigentlich sonst gar nicht findet in diesen Hochkulturen. Also die ersten Ansätze des Philosophierens in China sind nicht aus einer Religionskritik oder aus einer Abwendung von irgendeiner Religion hervorgegangen, sondern anders verlaufen, aus eigentlich aus der Notwendigkeit entstanden, ethische, staatstheoretische Theoreme zu entwickeln in einer sehr lange dauernden inneren Kriegssituation dieser Zeit der streitenden Reiche, wie man das in der chinesischen Geschichte nennt. Also da ist etwas anderes passiert in Indien, in China, als wir das gewöhnlich ansetzen mit der Entstehung der Philosophie in Griechenland als Kritik an den Mythen oder der Absetzung von später von der Religion. Philosophie trennt sich von Religion in den monotheistischen Religionen. Das war in China nicht der Fall, aber in dieser Patristik-Sutra-Periode sind trotzdem, oder da wird die, werden gewisse chinesische Philosophietraditionen dann geradezu zur Religion. Also da wird aus einem Konfuzius eine Art Halbgott oder eine Figur, der man Tempel errichtet. Und seither ist es ja auch so geblieben. Das ist tatsächlich auffallend. Und Bertrand Russell, ein analytischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, ich werde ihn heute nicht an einer Stelle auch noch einmal erwähnen, Bertrand Russell, der ein Freidenker, ein Atheist war, hat einmal gesagt, er als Atheist würde sich wünschen, dass ihm das gleiche Schicksal widerfährt wie einem anderen berühmten Atheisten der Menschheitsgeschichte, nämlich dem Konfuzius. Den hat Russell als Atheist identifiziert, mit gutem Grund, dass man ihn nämlich göttlich verehrt, den Bertrand Russell. Es ist ihm bislang nicht widerfahren, aber auch beim Konfuzius hat das ja ziemlich lange gedauert, man weiß das nie. Also da wird auch sogar, so könnte man sagen, aus dem Taoismus und aus dem Konfuzianismus unter dem Einfluss des Buddhismus, der da in China Einzug gehalten hat, so etwas wie eine Religion oder philosophische Religion oder so. Also das ist die Patristik-Sutra-Periode, die Sie da beschreiben, durch stark theologische Tendenzen gekennzeichnet. Daran anschließend die Periode der Scholastik, immer diese Global History of Philosophy von Plot und anderen. Periode der Scholastik, 800 bis 1350. Auch da wiederum, sagen Sie, gibt es wirklich starke Parallelen und das ist schon ein interessanter Hinweis, finde ich, der vorherrschenden Logik. Vorherrschen von formalen Fragestellungen. Das kennen wir aus der lateinischen Scholastik, aber Sie können zeigen, dass das nicht nur in der lateinischen und in der arabischsprachigen Scholastik, sondern eben auch in den Entwicklungen, die da stattgefunden haben auf dem indischen Subkontinent, Auseinandersetzungen zwischen Buddhisten und denen, die wir heute Hinduisten nennen, also die sich mehr auf die Veden und die Upanishaden gestützt haben, in sehr formaler Hinsicht, eine Entwicklung der Logik. Da schließt dann die Periode der Begegnungen an und ab da leuchtet mir eigentlich persönlich die Einteilung nicht mehr wirklich ein. Sie meinen damit, dass die europäische Expansion einsetzt, aber es ist ja nicht nur die europäische Expansion, besonders in der ersten Zeit dieser Periode ab 1350, sondern da gibt es auch immer noch die Expansion von asiatischen Reichen. Und dann kommt aber die explizite Auseinandersetzung und Begegnung zwischen diesen drei großen Räumen, Ostasien, Südasien und dem Mittelmeerraum oder Europa dann. Und das fängt in dieser Periode an. Die letzte Periode der vollständigen Begegnung haben sie nicht mehr beschrieben. Da ist Plot dann gestorben und das Projekt ist seither ins Stocken geraten. So viel als Nachtrag und Wiederholung zum letzten Mal. Haben Sie dazu jetzt Fragen oder Kommentare? Dann ist damit dieses eine Thema der Philosophiehistorie, zumindest in der Darstellung, abgeschlossen, soweit von mir aus. Und ich gehe zum nächsten Thema über, das aber wirklich auch mit dem direkt anschließt oder eng zusammenhängt. Ich habe es im Vorlesungsprogramm genannt, dieses nächste Thema, das ich heute und nächstes Mal diskutieren werde, Entstehungsbedingungen von Philosophie. Also unter welchen Bedingungen ist damit zu rechnen auch, dass philosophische Reflexionen explizit in menschlichen Gesellschaften entstehen. Wie wissen wir um solche Entstehungen oder Ursprünge des Philosophierens aus der Vergangenheit? Und dazu möchte ich Ihnen ein paar Dinge vorstellen, die wieder auch beschrieben sind auf der Homepage. Jeweils finden Sie das unter dem Link Detail, und es ist mir gerade in der Straßenbahn eingefallen, dass ich dieses noch nicht verlinkt habe. Also das kann ich aber gleich dann zu Hause machen. Am Nachmittag wird es so sein. Also es ist nur noch nicht verlinkt, es ist schon drin. Ich beginne mit einem Thema, das ich auch schon letztes Mal kurz angesprochen habe. Lange Zeit herrschen in allen uns bekannten Philosophietraditionen sehr regionale Geschichtsbilder vor. Also Geschichtsbilder über die Geschichte der Menschheit überhaupt, die sehr regional sind. Und am besten kennen wir das eigentlich, und ich glaube, das ist wirklich am besten auch dokumentiert. Da kann man einen Weltvergleich machen, denke ich, aus der europäischen Geschichtsbildentwicklung. Und die war aus der Bibel. Also die Geschichte der Menschheit war im ersten Buch Moses beschrieben. Der Anfang der Menschheit oder überhaupt der Welt und der Menschheit war im ersten Buch Moses beschrieben. Und danach, nach dieser biblischen Beschreibung, hat man bis ins 18. Jahrhundert in Europa eigentlich die Weltgeschichte der Menschheit beschrieben. Und so auch die Philosophiegeschichte. Also ich habe einen besonders extremen Vertreter dieser Sicht da als Beispiel herausgenommen, einen gewissen Paul Bolduan oder Paulus Bolduanus. Ist sozusagen in der reinsten Form vertritt dieser Bolduanus 1616, also das war eigentlich nicht so wahnsinnig früh, das ist eher so auf dem Höhepunkt dieser Sichtweise die These, dass Adam der erste Philosoph gewesen sei. Ich habe das letztes Mal, glaube ich, ganz kurz schon angesprochen. Er hat eine Bibliotheca Philosophica veröffentlicht. Er war ein Theologe aus Preußen, aus Ostpreußen. Und da hat er eine interessante Geschichte der Philosophie drin. Adam und Eva sind das erste Coetum Philosophicum, die erste philosophische Gemeinschaft sozusagen. Die haben theoretische Untersuchungen über die Schöpfung bereits angestellt, Adam und Eva. Also die haben sich schon Gedanken gemacht, woher kommt das alles, die Tiere, die Pflanzen etc. Und wie ist das entstanden und welchen Sinn hat das alles, das haben die schon alles untersucht. Und zwar war Adam etwas im Vorteil, er war ja älter, er war ja vor Eva geschaffen. Er war etwas im Vorteil, hatte mehr Weisheit oder die unmittelbarere Weisheit von Gott her und daher war Eva die erste Schülerin des ersten Philosophen. Also und so haben sie die gesamte Philosophie sozusagen in der Urform entwickelt und das wurde auch von Generation zu Generation weitergegeben, aber dann kam die Sintflut. Und bei der Sintflut da ist auch die Philosophie so quasi reduziert worden, nämlich auf dasjenige, was Noah, der einzige, also der die Arche gebaut hat, Noah dann seinen Söhnen und deren Frauen beigebracht hat, als sie in der Arche waren. Das ist die vorsintflutliche Philosophie, sagt Boldoanus. Die vorsintflutliche Philosophie, die sich nur in einer Person dann, in Noah, in die nachsintflutliche Zeit weiterführen lässt. Ja? Aber es gibt in der nachsintflutlichen Zeit auch große Philosophenschulen und die größten sind von Abraham und Moses begründet worden, wobei der Moses bereits, da spricht der Boldoanus von einem coetus docentium et discentium, also einer Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. Das ist eine Formel, die man gewöhnlich für die Beschreibung der frühen Universitäten, Paris, Bologna, kennt, diese Gemeinschaft von, und zwar Lebens- und Lehrgemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, also eine Art Akademie hat Moses begründet. Und diese Akademie hat bis zur Ankunft Christi bestanden, also bis Jesus Christus bestanden und die Lehrer dieser Akademie sind die sogenannten Leviten gewesen, die Nachkommen des Levi. Da waren auch die Propheten darin und dann sind die Juden ins Exil nach Babylon, das ist alles jetzt Geschichte aus der Bibel, die Juden ins babylonische Exil gekommen und so hat sich die Philosophie, die nachsintflutliche Philosophie, unter den Orientalen verbreitet. Da ist der Ursprung der orientalischen Weisheit bei den Magiern und bei den Chaldeern. Jesus hat dann einen Neuanfang, Jesus bezeichnet einen Neuanfang. Er hat die endgültige Weisheitsschule begründet mit 12 Aposteln und 70 Schülern. Es gibt andere Völker und andere Geschichten, sagt Boldoanus, nämlich die Griechen und noch andere nennt er, aber das sind sekundäre Weisheitsentwicklungen. Die wirkliche Geschichte der Philosophie ist so verlaufen. Ich finde das ein extremes Beispiel, aber es ist keineswegs das einzige aus dieser Zeit, nämlich dass man sagt, die Philosophie ist so alt wie die Menschheit. Von der Menschheit wissen wir definitiv Bescheid aus der Bibel. Wir kennen also die Weisheitsgeschichte eigentlich ganz aus der Bibel. Insbesondere in Schottland gibt es und auch in Cambridge, im englischen und schottischen Bereich gibt es diese These auch sehr stark im 17. Jahrhundert. Und sie hat mehr nachgewirkt, als man so gewöhnlich vielleicht annimmt. Ich glaube sogar, dass es im 20. Jahrhundert sehr veränderter Form die gleiche These wieder gibt und werde Ihnen zumindest den Grund für diese meine Vermutung dann auch noch sagen. Aber zunächst einmal, sie ist natürlich in den klassischen Philosophiegeschichten, die nach der Aufklärungszeit entstanden sind, überhaupt nicht mehr erkennbar. Da kommt Adam nicht mehr vor als Philosoph. Und auch Abraham und Moses haben diesen Titel längst verloren. Aber etwa 150 Jahre nach diesem Buch von Boldoanus, nicht ganz 150, aber doch mehr als 100 Jahre nach diesem Buch von Boldoanus, findet sich folgende Beschreibung über die Entstehung der chinesischen Kultur und der chinesischen Philosophie. Ich sage noch, bevor ich Ihnen die Beschreibung vorlese, sage ich noch, in welchem Kontext man sich diese Frage gestellt hat. Im Ende des 17. Jahrhunderts ist in Paris eine lateinische Ausgabe der Schriften des Konfuzius erschienen, mit dem Titel Confucius Sinarum Philosophus. Also Konfuzius, der Philosoph der Chinesen, heißt das auf Deutsch. Und das ist ein sehr schönes Buch gewesen, und es ist ein Quartband, und das hat Leibniz sehr, sehr begeistert, was er da drin gelesen hat. Jedenfalls war Konfuzius, dieser Philosoph der Chinesen, dort geschildert und auch dokumentiert. Also es waren ja seine Schriften oder Schriften, die man ihm zugeschrieben hat, ins Lateinische übersetzt. Er war so dokumentiert, dass das ein Philosoph und ein Moraltheoretiker ist, wie wir ihn im Westen nicht kennen. Leibniz, den das sehr beeindruckt hat, hat ein paar Jahre darauf seine Novice Massinica auch in Latein geschrieben, wo er dann schreibt, nämlich Gottfried Wilhelm Leibniz, wo er schreibt, offenbar ist im äußersten Westen von der alten Welt, nämlich hier in Europa, das formale Denken, die Metaphysik und die Mathematik besonders stark entwickelt worden, und im äußersten Osten desselben Großkontinents die Ethik und die Staatstheorie. Warum das so ist, weiß man nicht, aber eigentlich, sagt Leibniz, müssten wir Missionare nach China schicken auf dem Gebiet der Mathematik und der Metaphysik, und die Chinesen müssten Missionare schicken nach Europa auf dem Gebiet der Ethik und der Staatslehre. Denn das haben sie also weitaus besser entwickelt, und die Frage ist, woher kommt diese chinesische Weisheit? Woher kommt es, dass diese chinesische Tradition der europäischen und das heißt sogar der christlichen mit Hilfe des geglaubten Offenbarungs, der Offenbarungsweisheit überlegen zu sein scheint? Also das hat Leibniz offen gelassen, und einer der Schüler von Leibniz, den Sie vielleicht auch schon einmal gehört haben, Christian Wolff, so als der deutsche, ja, Universalaufklärer sozusagen 20er, 30er Jahren des 18. Jahrhunderts. Christian Wolff hat eine Antrittsvorlesung gehalten, die ihn dann auch den Landesverweis aus Preußen eingebracht hat, diese Vorlesung. Er ist sehr viel später dann wieder nach Preußen, konnte er zurückkehren. Also Christian Wolff hat eine Antrittsvorlesung gehalten zu dem Thema, warum die chinesische Ethik der christlichen Ethik überlegen ist und dass sie das ist. Das war deswegen, hat das zum Landesverweis geführt, weil ja das Christentum besonders im Gebiet der Ethik schon gar keine Konkurrenz irgendwo auf der Welt haben dürfte, und nicht in einer natürlichen Ethik, die nicht von der Religion her bestimmt wäre, da kann sie nicht, das kann man mit dem Christentum nicht vergleichen. Er hat es verglichen und hat gefunden, die chinesische Ethik ist höher stehend als die christliche Ethik etc. und hat das gezeigt und musste gehen. Einer von Wolffs Schülern ist, und deswegen erzähle ich das Ganze jetzt eigentlich, ist Gottsched. Also wir haben den Gottsched im Deutschunterricht in der Mittelschule immer noch lernen müssen, aber ich habe festgestellt, dass das nicht mehr allgemein so verbreitet ist. Der Gottsched war ein Literatur- und Dramentheoretiker, Theoretiker und auch der Dichter und auch war er ein Lehrer in Leipzig, also ein Universitätslehrer in Leipzig, und da hat er eben auch die allgemeine Weltweisheit unterrichtet. So nannten die Deutschen damals die Philosophie, die Weltweisheit, und ein Buch geschrieben, das ich in der 6. Auflage, ich weiß nicht, ob sie noch mehr Auflagen hatte, dieses Buch gelesen habe. Das heißt Erste Gründe der gesamten Weltweisheit, und diese 6. Auflage 1756, also Mitte des 18. Jahrhunderts. Und da geht Gottsched noch selbstverständlich davon aus, von diesem Leibniz-Satz, dass die chinesische Ethik, Gebiet der praktischen Philosophie, die Chinesen allen anderen überlegen seien. Und dann sagt er, warum ist das eigentlich, warum, wie kann das sein, woher haben die Chinesen das? Also wieso konnten sie da überhaupt? Und da lese ich Ihnen jetzt seine Antwort vor, von Gottsched, 1756. Und ich glaube, das ist durchaus noch eine Weiterwirkung dieser Adam-Hypothese, die ich beim Baudouin referiert habe. Also jetzt wörtlich Gottsched. Nichts ist wahrscheinlicher, als dass Noah eben der erste Monarch und Stammvater der Chinesen gewesen ist. Ja? Nichts ist wahrscheinlicher. Das müssen es ja irgendwie geben. Also der sogenannte gelbe Kaiser, von dem die chinesischen Quellen selber sprechen, Fohi oder wie immer, das ist eigentlich Noah. Ja? Jetzt sagt er weiter, weil diese Meinung in Deutschland nicht sehr bekannt ist, offenbar, so will ich doch einige Gründe derselben anführen. Der erste Grund, es sind die Lehren der Weisheit vor Alters nirgends in solcher Vollkommenheit bekannt gewesen als in China. Ihre Geschichte sind weit richtiger, ihre politische Regierungsforme weit dauerhafter und ordentlicher gewesen als der anderer Völker ihre, welches ohne Zweifel der größeren Weisheit des Noah vor seiner Söhne ihrer zuzuschreiben ist. Und zuletzt sagen die Chineser, dass ihr Fohi in der nordwestlichen Provinz Shenzi gewohnt habe, von welcher Gegend er notwendig gekommen sein muss, als er in Armenien oder Mesopotamia aus dem Kasten gegangen und allmählich nach China gezogen. Macht es Ihnen was? Ich habe es nicht übersetzt ins Neudeutsche. Ist es schon verständlich, oder? Glaube ich. Was der Chineser ihren aufgeklärten und geläuterten Verstand am besten dartut, ist, dass sie die meisten künstlichen Erfindungen der Europäer eher als wir gehabt haben. Zum Exempel die Magnetnadel, das Schießpulver, die Buchdruckerkunst, ja sogar den Kreislauf des Geblütes sollen sie eher gewusst und gebraucht haben als wir alle. Also die Chinesen haben viele Dinge erfunden, lange bevor andere Völker das erfunden haben, auch die Europäer. Und er nennt da ausdrücklich Magnetnadel, Schießpulver, Buchdruck. 50 Jahre später ist das weg aus dem kollektiven Gedächtnis der Deutschen, der Franzosen und der Engländer. Also um 1800 gibt es keine Erfindung der Magnetnadel, des Schießpulvers oder des Buchdrucks bei den Chinesen mehr in der Literatur. Da hat sich was vollkommen umgepolt sozusagen, und wo man das wirklich nachlesen kann, wie es sich umgepolt hat, ist beim Johann Georg, glaube ich, heißt er, Lichtenberg. Das ist der Lichtenberg, von dem Sie vielleicht die Sudelbücher kennen. Der hat auch einen Traktat geschrieben mit dem Titel über die Kriegs- und Fastschulen der Chineser. Ende des 18. Jahrhunderts, um 1700, aber nicht ganz gegen Ende, ist glaube ich noch in den 80er Jahren hat er das geschrieben, und dort sieht man, das Chinesenbild ist vollkommen zerflossen in diesen letzten drei Generationen. Da muss sich was abgespielt haben. Also der Gottsched hat noch die Magnetnadel, Schießpulver, Buchdruckerkunst, ja sogar den Blutkreislauf. Ja? Nun kann es wohl sein, dass die heutigen Chinesen es in den theoretischen Wissenschaften den Europäern nicht gleich tun, das hat ja auch Leibniz so gesehen, wie aber daraus nicht folgt, dass China gar nicht philosophiere, also folgt noch weniger, dass sie vormals keine Weltweisen gehabt. Von ihren Nachbarn, den Japanesern, ist eben das zu sagen. Ja, jetzt natürlich, ich habe einiges ausgelassen in dem Zitat. Ich habe es sehr ausführlich gelesen, aber doch nicht den ganzen Text. Ist ja immer noch unklar. Er gibt mehr Gründe noch an für diese Wahrscheinlichkeit, dass Noah der Stammvater der Chinesen sei. Noah muss ja eigentlich zwangsläufig der Stammvater aller Menschen sein, aber der Begründer der chinesischen Kultur gewesen sei, gibt er noch mehr Gründe an. Und einer der wesentlichen Gründe, die er angibt, Gottsched, ist, dass man nicht weiß, was Noah in seinen letzten 180 Lebensjahren, glaube ich, also er hat nach der Flut noch sehr, sehr lange gelebt, Noah, aber man weiß nicht wo. Also es steht nichts darüber in der Bibel, wo Noah nach der Flut gelebt hat. Man weiß, wo seine Söhne gesiedelt haben, seine drei. Das weiß man. Japhet ist der Stammvater der Europäer. Sem, der der Asiaten und Semiten eben. Und Ham, der Verfluchte, Ham, der zum Knecht Verfluchte Ham, ist der Stammvater der Afrikaner, der Hamiten. Das weiß man. Aber da es unwahrscheinlich ist, meint Gottsched, nach einem englischen Forscher seiner Zeit, der das sehr breit ausgeführt hat, da es unwahrscheinlich ist, dass Noah in einem dieser Gebiete seiner Söhne seine letzten Jahrzehnte gelebt hat, wird er woanders hingezogen sein. Naja, das ist ja dann mit dem Fohi, der vom Westen kommt und Begründer der chinesischen Kultur wird, verbindbar. Aber damit lasse ich das. Haben Sie dazu Fragen? Also das ist auch noch biblische Geschichte, vollkommen Mitte der Aufklärung, vollkommen biblische Geschichte, alles. Und die Urweisheit und damit die Überlegenheit, falls es eine gibt, der chinesischen Philosophie, kommt aus dieser Urweisheit, eigentlich aus dem Paradies.
Wie sehen die Chinesen das selber?
Die Chinesen selber haben darüber sich ausgeschwiegen. Also zu diesen Dingen haben sie ja, das haben sie glaube ich auch nicht wahrgenommen, diese Darstellungen. Wie sie es selber sehen, ist was ganz anderes. Das ist insbesondere, also ich möchte jetzt nur die vier sozusagen klassischen Schulen der Zeit der streitenden Reiche nennen, die ja bis heute mehr oder weniger die klassischen Schulen geblieben sind. Es gab viel mehr Diskurse, man sprach ja eine Zeit lang oder heute halt für diese Zeit von 100, lasst 100 Schulen blühen, und Mao hat das Wort dann aufgegriffen. Also im Maoismus ist es aufgegriffen worden von den 100 Schulen, die man blühen lässt, in der Zeit der streitenden Reiche, also vor 220 vor Christi Geburt, ist der Anfang ist nicht so ganz klar, aber wird meistens um 500 etwa angegeben, bis ungefähr 200, die Zeit der streitenden Reiche. Da sind vor allem vier große Schulen entstanden, die wir heute noch kennen. Der Konfuzianismus, der Taoismus, der Mohismus, der ist vielleicht am wenigsten. Also Konfuzianismus und Taoismus schreibe ich nicht aus, aber Mo, von Mo, die, Mohismus und der Legalismus. Ja, auch wieder ein Kommentar, leg mir auf der Zunge, warum zwei von diesen Namen der Schulen gehen auf Personennamen zurück, bei uns. Also die Chinesen nennen das, was wir Konfuzianismus nennen, ja nicht Konfuzianismus, sondern die Schule der Literaten. Ja. Also haben sie nie Konfuzianismus genannt. Aber wir Europäer nennen eine Schule Konfuzianismus nach einer Stifterfigur, die zweite Daoismus nicht nach einer Stifterfigur, sondern nach einem Grundbegriff, dem Dao. Aber das ist ein Grundbegriff eigentlich für alle Schulen. Mohismus wieder nach einer Stifterfigur, dem Modi, diesem Ursozialisten, wie man immer sagt. Und Legalismus nach einer Theorie eigentlich, nämlich die Gesetze das eigentliche Problem, und zwar in der Natur wie in der Gesellschaft, die Gesetze gefunden werden müssen. Und jetzt nur für diese vier gesagt, aber bei den anderen war es wohl auch ähnlich, alle diese ursprünglichen Texte enthalten die Frage, was war am Anfang? Und alle beschreiben einen, kein Paradies. Also am stärksten ist es beim Mohismus, da ist es ganz arg. Modi sagt, dass die Menschen am Anfang, das ist wirklich Urhorde pur. Das ist Barbarei und da ist nichts. Ja? Da ist kein Paradies, kein goldenes Zeitalter, sondern in der Schilderung von Modi, er nimmt die Tiere zur Hilfe, die Menschen sind wie wilde Tiere zueinander, wobei er, wie andere, die dieses Bild gebrauchen, den Tieren ja eh immer Unrecht tut, die sind ja zueinander eh nicht so wild und schlimm, ja, wie man ihnen dann immer in diesen Vergleichen nachsagt, aber die sind also wie Wölfe und was hat er für Tiere, den Wolf hat er jedenfalls auch, na, ich weiß jetzt nicht mehr welche. Und sie bekämpfen einander mit Feuer, Wasser und mit Feuer, Gift und Schwert. Ja? Und jeder will sich und nur sich durchsetzen. Es ist ein Egoismus, ein Kampf aller gegen alle. Ich habe das einmal bei einem Vortrag etwas ausführlicher und mit Quellen gebracht und in Deutschland. Und Dieter Senghas, einer dieser Globalismus-Theoretiker, hat dann gesagt, warum erzählt ihr Philosophen uns solche Dinge so selten? Also das ist ja offenbar ein Gesellschaftstheoretiker, und ich habe gesagt, ja, weil wir Philosophen uns mit chinesischen Philosophen normalerweise gar nicht befassen. Ja, solltet ihr aber euch befassen, hat er gemeint dann. Ja, also dieser Urzustand war ein Kampf von Einzelegoismen, ungebremst und ohne irgendwelche Regeln oder so. Und dann sind die draufgekommen, und da ist dann beim Modi irgendwie so ein logischer Sprung in der Argumentation, dann sind sie draufgekommen, dass das auf Dauer nicht gut geht, wenn sie sich dauernd nur gegenseitig umbringen und ausrauben und so weiter wollen und nichts, gar nichts miteinander tun. Und dann haben sie den Besten unter ihnen ausgesucht und der soll dann bestimmen. Aber wie die jemals, wenn er sie so schildert, dazu kommen konnten, den Besten, sich darauf zu einigen, auf einen Besten, das lässt er offen. Und da ist dann eine komplizierte Reflexion im Mohismus vor sich gegangen, das war immer eine Art Untergrund und anti-autoritäre Philosophie, der Mohismus ist es geblieben auch, hat sich nie so richtig etabliert, also es ist nie Herrschaftswissen geworden sozusagen, Herrschaftsideologie geworden, aber da muss so dann ein Prozess einsetzen von gegenseitiger Korrektur und Information von oben nach unten und unten nach oben und so weiter. Und das ist dann sehr kompliziert, also auch sehr interessant.
Erinnert ein bisschen an Thomas Hobbes,
beziehungsweise. Ja, sehr. Beziehungsweise Homini Lupus, das war ja die Assoziation vom Dieter Senghas damals. Hat er gesagt, nee, das ist aber Glorious Revolution, das ist Bürgerkrieg in England, das kennen wir.
Beziehungsweise eben auch dann Shakespeares Kritik daran, ja, wie es aus diesem Naturzustand überhaupt
wie man rauskommt,
zum Vertrag kommen soll.
Zum Vertrag kommen, wie da überhaupt ein Vertrag kommen, also im Stand, also sein soll. Das war auch eine Kritik an Moody und ist es geblieben. Mir geht es auch nicht anders, wenn ich das bei ihm lese oder gelesen habe. Moody ist ja ins Deutsche übersetzt. Ich habe ihn aber da in dieser Sache damit, bin jetzt nur durch Ihre Frage drauf gekommen.
Das ist interessant.
Ja. Und das ist Mohismus. Aber alle stellen sich die Frage, alle, die Konfuzianer, die Daoisten, die Legalisten und die sogenannten Schule der Namen, der Logiker, wie war es am Anfang? Es gibt ja kein Adam und Eva in der chinesischen Mythologie. Damals gibt es Himmel und Erde, die Menschen entstehen aus dem Zusammenwirken der Elemente etc. Das ist eher so eine bisschen animistische Mythologie. Aber wie ist es dazu gekommen, dass wir lesen und schreiben und Gesetze haben und die Seide kennen? Also Sie haben ja dann so Urkaiser angenommen, so halbgöttliche, aber die wurden nicht religiös verehrt im Grunde. Nur der Urzustand war nicht gemütlich. Deswegen sind auch die Kulturleistungen, die zur Überwindung des Urzustands geführt haben, dass nämlich einer dieser Urkaiser die Kunst erfunden hat, Kleider. Ja, das war sie. Die Kaiserin hat die Kleider erfunden und er das Haus. Also das Bauen eines Hauses. Und so. Das sind wesentliche Dinge gewesen. Also eine technische, handwerkliche Selbsterlösung quasi. Also ich bin aber jetzt beim Gottschalk gewesen. Und Sie haben gefragt, wie sehen die Chinesen selbst das? Und ich habe nicht hinreichend Kenntnis, aber diese Frage nach dem Urzustand, die kommt jedes Mal und ist nicht gemütlich. Da ist nichts Idyllisches geschildert. Also ich bin bei Gottsched gewesen und bei diesem Argument, dass eigentlich die Geschichte der menschlichen Weisheit eine biblische Geschichte ist, ist ja bei Gottsched noch, gleichzeitig mit diesem verwirft ein anderer Schüler von Leibniz, nämlich Johann Jakob Brucker, der verwirft die Adam-Hypothese. Er sagt, darüber ist nichts zu sagen. Johann Jakob Brucker ist wohl der einflussreichste Philosophiehistoriker der europäischen Aufklärung gewesen. Er hat allerdings seine Hauptwerke in Lateinisch verfasst und wurde daher im 19. Jahrhundert dann zunehmend weniger oder gar nicht mehr gelesen und dann sind ja auch andere Darstellungen erschienen. Aber Brucker hat diese, Sie können sie in der Hauptbibliothek im Original, also in der Originalausgabe nachlesen. Brucker hat 5 große Bände, so Quartbände sind das, veröffentlicht unter dem Titel Historia Critica Philosophiae A Mundi Incunabilis Ad Nostram Usque Etatem Deducta. Ich habe den Titel immer schön und nicht sehr, sagen wir, ausufernd im Vergleich zu anderen Titeln der Zeit gefunden. Also es ist eine kritische Geschichte der Philosophie, von Anbeginn der Welt bis auf unser Zeitalter herabgeführt. Deducta heißt einfach in dem Fall herabgeführt. Ja? Und das sind 5 Bände, in der zweiten Auflage 6 Bände in lateinischer Sprache. Und am Anfang stellt er natürlich auch noch die traditionelle Frage, ob Adam der erste Philosoph gewesen sei. Und sagt darauf, man kann dem Adam und seinen Söhnen wohl empirisches Wissen zuschreiben, das zur Bewältigung der Dinge und zum Glück dient, aber man darf das nicht mit der Philosophie verwechseln. Also dem Adam, es wurde ja auch traditionell immer gesagt, wer hat die Musik erfunden, wer hat die Schmiedekunst erfunden, Tubal und so weiter, Söhne oder Enkel, Söhne des Adam waren das. Und das wusste man schon alles, und das kann man schon sagen, Adam oder seine Söhne, meint Brucker, die haben sicher schon praktisches Wissen gehabt, aber keine Philosophie. Wieso weiß er das? Warum verabschiedet er sich von dieser Adam-Hypothese? Weil es keine schriftlichen Zeugnisse gibt. Es muss schriftliche Zeugnisse geben, sagt Brucker, da ist er ganz, das bleibt dann eigentlich auch, es muss Schriftzeugnisse geben, und die gibt es von Adam nicht. Das hat nicht alle beeindruckt zu seiner Zeit. Ich gehe jetzt zu zwei österreichischen Autoren über. Sie können das, was ich jetzt sage, ausführlicher nachlesen. Ich habe es auch im Internet abgelegt vor vielen Jahren. Ich habe einmal dieses Jahrhundert der Philosophiehistorie in Österreich untersucht, zwischen 1750 und 1848. Es ist nicht genau ein Jahrhundert, aber ungefähr. Und da nur die Wissenschafts- und Philosophiegeschichtsschreibung. Und das ist in einem der Bände von Michael Benedikt herausgegeben, im ersten Band, glaube ich, erschienen. Und ist auch im Internet. Und aus dem nehme ich jetzt zwei heraus. Zwei Autoren in Österreich, die um diese Zeit geschrieben haben. Wie sehen die das? Der eine ist ein Jesuit, beide sind Theologen. Katholische Theologen in dem Fall. Und ganz allgemein kann man sagen, die Philosophiehistorie der Neuzeit war weitgehend von Theologen dominiert, aber von protestantischen Theologen. Katholische Darstellungen überhaupt der Geschichte der Philosophie und von Theologen geschriebene insbesondere sind erst später oder regional auf Süddeutschland oder auf Österreich begrenzt. Also der erste ist ein Jesuit. Michael Klaus, kurz vor der Aufhebung des Jesuitenordens, hat er eine kurze Einleitung in die Philosophie, die auch eine Geschichte der Philosophie enthält, veröffentlicht, 1757. Und da sagt er ganz klar, es ist ganz klar, dass eben Adam der erste Philosoph war. Und belegt das, so wie das üblich war, mit einer Stelle aus der Genesis, aus dem ersten Buch Moses. Und die Stelle lautet, und da frage ich mich immer, wie sie so viel herauslesen konnten aus dieser Stelle. Die Stelle lautet auf Deutsch: So bildete Gott der Herr aus der Erde allerlei Tiere des Feldes und alle Vögel der Luft und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Eben danach sollte ihr Name sein. Das war die einzige Stelle, die belegt hat, dass Adam der Philosoph schlechthin ist.
Das ist das klassische Beispiel generell bei religiösen Büchern, dass man das irgendetwas erfunden oder erlernt oder erworben wird und nachher sucht man in diesem Büchlein einfach eine Textstelle, die passen könnte. Beispiel Urknalltheorie und Koran. Mhm.
Ja, das schon. Aber es haben ja damals die Zeitgenossen auch immer diese Stelle gelesen und gesagt, da steht aber nichts drin. Also steht da viel zu wenig drin. Da wissen wir, Gott brachte die Dinge, also die Tiere, die Vögel und so weiter, zum Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde, und danach sollte ihr Name sein. Also der Mensch benennt die Dinge richtig, steht da drin. Ja? sozusagen. Aber haben die anderen gesagt, die dem gegenüber skeptisch waren, wie hat er sie denn benannt? Also wissen wir, welche Sprache im Paradies gesprochen wurde? Wissen wir, was die Ursprache war? War das Hebräisch oder war es nicht? Adam war ja kein Hebräer, Adam ist der Stammvater aller Menschen, Noah übrigens auch, ist auch kein Hebräer. Also es, war es Latein, war es Hebräisch? Was war denn das für eine Sprache, die Ursprache im Paradies? Wie sind denn die Dinge richtig zu benennen? Woraufhin die Verteidiger der Adam-These dann wieder gesagt haben, ja, das wissen wir nicht. Also die Ursprache kennen wir nicht. Die können wir nur finden, indem wir schauen, ob alle Sprachen miteinander verwandt sind. Dann werden wir vor die Zeit des babylonischen Turmbaus zurückgehen, also vor die Zeit des Zerfalls der Sprachen, der Vielfalt der Sprachen und die Ursprache finden. Machen wir uns auf die Suche. Und Sie haben sich ja auch in dieser Zeit auf die Suche gemacht nach der Ursprache. Das wissen wir nicht, die Ursprache kennen wir nicht. Aber wir wissen, denn das ist ja ein wahrer Text, Buch Moses, an das glauben wir alle, ja, das ist ja ein wahrer Text. Wir wissen aus diesem Text, dass Adam offenbar den Dingen ihren richtigen Namen gegeben hat. Und wenn er ihnen den richtigen Namen gegeben hat, dann muss er sowas wie Allgemeinbegriffe gebildet haben und dann ist er ein Philosoph. Dann hat er eine allgemeine Beschreibung der Welt. Ich muss sagen, weil Sie denken jetzt immer nur an die Bibel und zu Recht oder an den Koran oder an diese geoffenbarten Texte der Buchreligionen, aber das Argument, dieses Argument, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, es wurden einmal richtige Namen den Dingen gegeben. Dieses Argument, nur dieses. Ja, das findet sich in China auch. Ja, das ist bei Konfuzius. Nicht nur bei Konfuzius, aber bei Konfuzius ist es ganz eklatant wichtig. Konfuzius redet ja davon, den Dingen die Namen richtig zu stellen. Die Namen richtig zu stellen. Ja? Also man schreibt Mensch so, Ren, ja? Auf Chinesisch. Und das ist ein richtiger Name, sagt Konfuzius. Warum ist das ein richtiger Name? Weil er aus zwei Teilen besteht. Dieses Zeichen ist richtig. Es besteht aus dem Zeichen für Mensch und aus dem Zeichen für zwei. Und es ist zusammengenommen Ren. Und die Bedeutung, warum das richtig ist, dieses Zeichen, nach Konfuzius, ja, richtig ist, ist, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Ja. Das ist das Lebewesen, das geht, das ist ein gehendes, man braucht ja dann nur schon ein gehendes Männchen dazu zeichnen. Und daraus ist es ja auch entstanden, dieses Zeichen. Ein Mensch ist kein Mensch sozusagen, dieses Mensch ist ein soziales Wesen, das war ja auch eine konfuzianische Gegenthese gegen Modi und den Legalismus, also gegen diese These, dass der Mensch von Natur aus eigentlich vollkommen egoistisch sei und feindlich zueinander. Das ist ein richtiges Zeichen. Der Hund, das Hundezeichen, das ich jetzt nicht aufzeichnen kann aus dem Gedächtnis, aber das hat er sehr bewundert, da hat er sehr geschwärmt dafür. Das ist sowas von einem richtigen Zeichen. Der Hund, das anhängliche Tier, zeigt sich für Konfuzius in dem Zeichen. Der Himmel ist ein richtiges, nein, der Herrscher ist ein richtiges Zeichen. Ja, der Herrscher ist das ist das Zeichen für den König oder den Herrscher oder auch den Kaiser. Warum ist das richtig? Weil da drei Dinge durch etwas verbunden werden. Also wenn man von dem Punkt jetzt absieht, dann ist es einfach nur die Verbindung von Himmel, Mensch und Erde. Und das wird in einem verbunden. Und das ist das, was der Herrscher tun soll. In richtiger Weise verbinden. Dass da unten das rechts, das kleine Punktal da oder Strichchen, ist ein Herrschaftssymbol, eine Jade, sagt man immer, ein Schmuckstück, also Kosmos auf Griechisch.
Aber ich wollte nur sagen, ich meine, es ist jetzt sehr leicht zu sagen, dass der Adam und was er sagt, war richtig, war es gab keinen Vergleich.
Ja, nein, es gab keinen Vergleich, aber wenn deswegen es in der es Bibel steht, ist, dann ist es wahr und das war schon, na, Vergleich gibt es keinen. Auch beim Konfuzius ist es so, da gab es keinen Vergleich. Aber sie haben das einmal richtig erfasst. Und nun ist es eben so, sagt Konfuzius, ohne Bezug auf die Bibel oder sowas. Es gibt Menschen, die so genannt werden als König oder als Kaiser oder als Herrscher und es nicht sind. Das ist das Problem. Der wird jetzt so genannt, dieser und jener Herrscher von Lu oder Wen oder was, er verbindet aber nicht Himmel, Mensch und Erde in richtiger Weise, sondern er lässt den Staat verkommen oder die Gerechtigkeits-, also die Einrichtungen der Gesetzgebung und der Rechtspflege verkommen. Er tut das nicht, was da in seinem Namen steht. Ja? Und wenn er das nicht tut, oder beim Ren ist es das Gleiche, wenn ein Mensch kann kein Mensch sein, sozusagen. Und ein Sohn kann kein Sohn sein und so. Deswegen diese klassische Stelle mit der Richtigstellung der Namen, die ist ja irgendwie geradezu also trivial, lakonisch, die lautet in der wörtlichen Übersetzung, Vater sei Vater, Sohn sei Sohn, Herrscher sei Herrscher, Fürst sei Fürst, Mann sei Mann, Frau sei Frau, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob noch was vorkommt, aber es ist einfach nur immer ein Zeichen zweimal. Ja? Vater, Vater, Sohn, Sohn, Tochter, Tochter kommt nicht vor. Aber der Bruder kommt vor, Bruder und Schwester kommen vor. Ja? Und Mann und Frau kommen vor. Also Mann, Mann, Frau, Frau oder so. Das heißt dann, und da lesen sie auch alles hinein und heraus. Also es geschieht nicht nur bei religiösen Texten. Herrscher sei Herrscher kommt auch von. Das lautet dann, also das sieht dann so aus, und man kann lang drüber nachdenken, was er eigentlich gemacht hat, oder was er gedacht hat. Also es sieht dann so aus. So, aus. Herrscher sei Herrscher. Ja. Also der so heißt, der soll auch so sein. Ja, ist damit gemeint. Und das ist so eine Idee, die eigentlich öfter vorkommt und dort noch dazu durch die Natur der Schrift, die Art der Schrift nahe liegt sozusagen, aber auch da gibt es keinen Vergleich. Ja? Nur gewisse, man muss die Namen den Dingen geben, wie sie von Natur sind, die Dinge. Ja, aber wie sind die Dinge von Natur, bevor man sie benennt? Und wenn sie verschieden benannt werden, ja, wie weiß man, was richtig ist? Das ist Ihr Einwand, ne? Das ist auch meiner.
Aufs Biblische bezogen, ich meine, Adam hatte zu diesem Zeitpunkt noch kein Wissen darüber, was richtig und falsch ist, ergo.
Doch, Adam hatte das unbezweifelbare Wissen darüber, was richtig und falsch ist. Er ist der Einzige eigentlich, der dieses hatte. Das haben sie geglaubt.
Ja, ja, haben sie es geglaubt, ja, weil ja. Es natürlich der Indoktrination entspricht.
Aber es hat immer schon so Leute gegeben wie Sie, auch damals. Ja. Einer hat zum Beispiel Pierre Bayle geheißen, einer dieser Frühaufklärer. Der hat gesagt, nein, oder Diderot hat ein anderer geheißen. Der Diderot, der den Artikel Philosophie in der Enzyklopädie, in der großen französischen Enzyklopädie geschrieben hat und sich über alles das eigentlich nur mehr lustig macht. Ja, das ist jenseitig. Die argumentieren ja überhaupt nicht. Ja. Adam, spät, also Popper, 20. Jahrhundert, Wissenschaftstheorie. Also in ganz anderem Zusammenhang. Die Frage, kann ein Mensch, also kann Robinson ein Wissenschaftler sein? Also kann ein Mensch ohne Kontrolle, ohne intersubjektive Überprüfbarkeit, kann man wissen, dass man etwas weiß und nicht nur glaubt? Also Popper hat es verneint, die Frage. gibt nur die Community. Ja. Aber das ist eine Frage, die immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen auftaucht. Ja, ich war jetzt beim Klaus, dem Jesuiten, und seinen vorsintflutlichen Philosophien und gehe da nicht weiter drauf ein. Wenn Sie es interessiert, lesen Sie es nach. Ich habe das eben, wie gesagt, auf dem im Internet und Sie finden es über meine Homepage. Es ist abrufbar 1992 erschienen. Aber einen zweiten Österreicher aus der Zeit möchte ich noch nennen. Etwas später, 1769, ist ein Textbuch an der Wiener Neustädter Militärakademie erschienen. Die Wiener Neustädter Militärakademie hatte nämlich, so ähnlich wie die Akademie der Bundeswehr heute, auch Philosophieunterricht. Also die Offiziere der Maria Theresia sollten auch philosophisch gebildete Leute sein. Und die wurden nun damals unterrichtet von einem Theologen, einem Salesianer namens Eduard Job. Und der hat da eben ein Lehrbuch verwendet und selbst geschrieben. Die Anfangsgründe der gesamten Weltweisheit hat das geheißen. Und da sagt er, ich gehe jetzt nur auf den Punkt ein mit der Entstehung der Philosophie. Es gibt drei Perioden der Philosophie. Erste Periode von Erschaffung der Welt bis auf Christi Geburt. Also das ist jetzt nicht mehr von Erschaffung der Welt bis zur Sintflut, die vorsintflutliche, sondern gleich bis zur Christi Geburt. Dann zweite Periode, Christi Geburt bis zum Jahr 1500 und 1500 bis auf gegenwärtige Zeiten. Also lediglich 250 Jahre, circa die letzte. Und die früheste Periode beginnt natürlich mit Adam, aber der Salesianer Eduard Job ist da schwer enttäuscht, was Adams philosophische Produktion anbetrifft. Er schreibt: Adam, sagen die meisten Weltweisen, war der erste und größte Philosoph. Allein diese Aussage ist ungegründet. Wir haben in dieser Sache keinen anderen Wegweiser als die Heilige Schrift und diese meldet von den großen Erkenntnissen Adams nichts. Ja? Also hat schon andere Erkenntnisse wahrscheinlich gehabt, aber die Philosophie ist auf Adam nicht zurückzuführen, sondern auf andere Völker. Und von diesen anderen Völkern, da nennt nun der Job doch eine ganze Reihe, die Perser, die Inder und so weiter, die Barbaren. Nur man muss eigentlich mit den Griechen anfangen, sagt er. Also anders kann man nicht vorgehen in dieser Frage, denn bei den Persern, Indern, bei den Kelten und so weiter, die hatten zwar Namen für ihre Weltweisen, aber wir wissen viel zu wenig darüber, was die gedacht haben. Und es gibt Völker, die für ihre eigenen Weltweisen nicht einmal Namen hatten. Ich habe daran gedacht, was Sie letztes Mal eingewandt haben, ja, oder vorletztes Mal, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber einmal haben Sie gesagt, man muss die chinesischen Weisen ja nicht unbedingt als Philosophen bezeichnen.
Nein, das habe ich nicht genau gesagt. Ich habe gesagt, Philosophie ist doch etwas sehr Europäisches,
ja.
Begriff von dem, was darunter verstanden wird. Es kann ja andere Völker, das habe ich jedenfalls gemeint, weil ich habe es schlecht ausgedrückt, auch andere Völker, andere Weisheiten auf ihr entwickeln, das heißt,
nennen es anders,
weil es sehr eurozentriert ist, Philosophie.
Trotzdem habe ich jetzt, wie ich das beim Job wieder nachgelesen habe, bei seinem Satz an Sie gedacht. Er schreibt Folgendes, und sagen Sie mir dann, ob die Assoziation einigermaßen richtig ist, ob er vielleicht auch so etwas Ähnliches meint. Ein jedes dieser Völker hatte seine Weltweisen, also vielerlei Barbaren gibt es, ne? 72 Sprachen gibt es in Babylon schon und die zerfallen dann noch einmal. Ein jedes dieser Völker hatte seine Weltweisen, welche sich vieler besonderer Erkenntnissen wenigstens rühmten. Aber von ihren Lehren weiß man überhaupt sehr wenig Gewisses. Das ist sein Punkt. Und die meisten hatten nicht einmal einen eigenen Namen für ihre Weltweisen. Und dann nennt er ein paar Ausnahmen. Also die Griechen haben ihre Weltweisen Philosophen genannt, die Perser haben ihre Weltweisen Magi genannt, die Indianer, nennt er sie, haben sie Brahmanen genannt. Ja, und Gymnosophisten, das ist ein bisschen eine blöde Bemerkung, weil das ja wirklich griechischer Ausdruck ist, Gymnosophisten, das heißt einfach die nackten Weisen. Ja. Die Kelten haben ihre Weltweisen Druiden und Barden genannt. Ja. Also diese wenigen Völker haben extra Namen für diese, andere Namen als Philosoph, ja, nicht den Namen, aber einen anderen Namen, und viele Völker haben gar keinen Namen dafür. Und an der Stelle habe ich mir gedacht, na, das ist so eine Idee beim Job, dass er darauf hinweist, es gibt Weltweisheit, vielleicht bei vielen Völkern, aber sie wird sehr unterschiedlich benannt und es könnte ein Fehler sein, auch in der Wahrnehmung, in der gegenseitigen Wahrnehmung, wenn man sie alle gleich benennt. Deswegen habe ich an Ihre Bemerkung gedacht. War das ganz unrecht?
Es war nicht ganz unrecht, nicht aber ganz. Es ist, glaube ich, sein, vielleicht das, was er sich dahinter denkt und was ich mir dahinter denke.
Ja, natürlich, hoffe ich natürlich. Natürlich ist
es unterschiedlich rausgekommen.
Ja. Also ich wollte da auf diese beiden jetzt eingehen und muss ein bisschen weiter tun. Und eigentlich möchte ich, ja, das ist da weiter jetzt keine Details mehr, nur zu dieser Bemerkung von vorhin, die Frage taucht im 20. Jahrhundert wieder auf, nachdem sie eigentlich, nämlich die Frage nach Adam als dem Philosophen, nachdem sie eigentlich in der Literatur des 19. Jahrhunderts erledigt war und nicht diskutiert wurde. Also ich meine damit, die Autoren des europäischen 19. Jahrhunderts, auch des frühen 20. würde ich sagen, halten sich nicht mit solchen Sachen auf, wie der Frage, ob Adam oder ob überhaupt vor den Griechen jemand als philosophisch anzusetzen ist. Ob es einen vorgriechischen Ursprung der Philosophie gibt. Höchstens bei marxistischen Philosophiehistorikern findet sich schon verhältnismäßig früh die Frage nach einer Protophilosophie, nennen die das dann meistens, nach einer Protophilosophie. Wobei die marxistische Philosophiehistorie einfach grundsätzlich internationalistisch immer ausgegangen ist, von einem Internationalismus ausgegangen ist und auch von einer Grundannahme, die mehr oder weniger also jeweils werkbestimmend war, die Grundannahme nämlich, dass es, die von Engels einmal klassischerweise formuliert worden war, dass es in der Philosophie, in welcher Gestalt auch immer, eine Grundfrage gibt. Und diese eine Grundfrage, hat Engels gesagt, ist die Frage nach der Priorität von Materie oder Geist. Hat sie auch der Engels selbst nicht immer gleich formuliert, diese Grundfrage, und später ist sie auch unterschiedlich formuliert worden, nach dem Geist und dem Gegenstand der Materie oder verschieden hat man es ausgedrückt, aber es gibt, wer die Grundfrage in Bezug auf die Priorität des Geistes mit der Priorität des Geistes beantwortet, ist ein Idealist, unter anderem der Materialist. Wie entsteht Idealismus, war dann natürlich stets die zweite Frage, von wem wird Idealismus entwickelt und von wem wird Materialismus entwickelt, was ist richtiger und was ist falsch. Das war immer sozusagen die leitende Frage und nicht in welcher Sprache oder in welcher Kultur oder dergleichen. Das war nicht ihre Frage. Drum haben sie immer auch nach einer Proto- oder oft nach einer Proto-Philosophie gefragt. Aber auf eine andere Weise, hat diese Frage nach dem Ursprung, nach dem adamitischen sozusagen Ursprung der Philosophie, nicht gegen Ende, war ja schon in diesem Jahrhundert, 2004 glaube ich, 2004, ja, in diesem Atlas, Elmar Hohenstein, formuliert. Also den muss ich jetzt hier unter dem Plot schreiben. Hohenstein. Die haben früher, gab es bei diesen, also da gab es so handwerkliche Lösungen für solche Probleme. Aber wahrscheinlich hat man sich da immer angestoßen und darum gibt es das nicht mehr. Also Elmar Hohenstein hat 2004 den Philosophie-Atlas Untertitel Orte und Wege des Denkens veröffentlicht, über den ich jetzt Näheres nicht sage. Beim Hermeneutik-Thema werde ich ihn sowieso noch einmal verwenden oder schon nächste Stunde, sondern nur auf eine Karte hinweise und mich frage, warum ist diese Karte überhaupt drin? Die zeigt, Sie werden das nicht sehen, aber ich sage es Ihnen, Afrika hier, und dann den Süden Europas und Australien, beziehungsweise das damals mit dem australischen Kontinent verbundene Neuguinea und einige Inseln da im Nordwesten von Australien. Und das zeigt sie mit dem Titel, die Karte heißt Anfänge menschlicher Kognition, Sprache, Technik, Kunst, Gedankenstrich, und Liebe zur Weisheit? Fragezeichen. Also er verzeichnet hier Orte wie Olduvai oder Border Cave in Südafrika und ähnliche. Orte sind hier verzeichnet, paläontologische Fundstätten. Und schreibt, das sind die Anfänge der menschlichen Kognition, der menschlichen Erkenntnis, Sprache, Technik, Kunst, und fragt dann noch, sind das auch Orte der Anfänge der Liebe zur Weisheit? Also das ist ja nichts anderes als die Philosophie. Und das Ganze, die Karte ist nicht in einem paläologischen Atlas, sondern in einem Atlas zur Philosophie. Warum? Das ist meines Erachtens eine moderne Form der Adam-Frage. Warum? Ich lese seine Antwort vor. Sie besteht aus 6 Punkten, die Antwort. Und ich lese, diese 6 Punkte gehen sich noch aus. Da sagt Hohenstein, für die Beherrschung der menschlichen Sprachen und für das Philosophieren gleicherweise grundlegend sind folgende Tatsachen. Das ist schon einmal eine Voraussetzung, die sehr, sehr, sehr weitreichend ist, dass für die Beherrschung für die Entwicklung und Beherrschung der menschlichen Sprache die gleichen Bedingungen grundlegend sind wie für das Philosophieren. Also das ist seine These und die diskutiert er hier nicht, aber da könnte man jetzt darüber schon verschiedener Meinung sein, oder zumindest man muss sich da auch ein Urteil bilden. Aber jetzt sagt er, folgende Tatsachen sind für beides, für das Philosophieren wie für die Beherrschung der menschlichen Sprachen grundlegend. Erstens, Menschen können frei reden. Sie können sagen, was sie wollen, unabhängig von den Reizen, die sie zu einer Reaktion veranlassen. Das nennt er frei reden. Also sie sind nicht reizreaktionsabhängig im Reden. Ja, können über etwas... Ja, gut. Zweitens, sie können universal über alles sprechen, auch über Nicht-Gegenwärtiges, selbst über Dinge, die es nicht gibt. Ja, das ist, vielleicht wissen wir eh alle, aber schon auch eigentlich überraschend. Drittens, sie können ihren Gesichtspunkt und damit ihre Perspektive wechseln und alles auch anders sagen. Also ich widerspreche ihm in dem Punkt immer. Ich sage, das hat Grenzen, das mit dem Perspektivenwechsel. Alles immer auch anders sagen, Das weiß ich. Ich kenne das nicht und bin doch ein Mensch. Viertens, Sie können reflektierend über Ihre eigene Sprache sprechen. Das ja. Fünftens, Sie können modalisierend Ihre Aussagen verabsolutieren oder relativieren, sie als notwendig, allgemeingültig, möglich, wahrscheinlich, fraglich, falsch und so fort erklären. Also modalisieren kann man. Ja? Das ist kürzer menschlichen Sprache. Und sechstens, Sie können logisch argumentieren und rational Gründe für Ihre Aussagen anführen. Und Holstein behauptet nun, es gilt für jede menschliche Sprache, also er versteht sich ja auch als Linguist, das gilt für jede menschliche Sprache und es gilt für jede menschliche Sprache gleicherweise. Man kann ihm auch so einen Satz, den er jetzt hier nicht verwendet hat, aber den er sonst öfter gebraucht, man kann immer alles anders sagen, das hat er ja auch gesagt, aber man kann alles in jeder anderen Sprache auch sagen. Das sind so Sätze, wo ich immer staune, dass die Linguisten so generalisieren können überhaupt. Vielleicht stimmt es ja auch, aber wie überprüft man sowas? Also wie ist das prüfbar? Das scheint mir eine moderne Version der nicht bibelfundierte sozusagen Version der Frage nach dem Adam als Beginn der Philosophie zu sein. Und jetzt frage ich Sie nicht, ob Sie noch Fragen haben, sondern verabschiede mich.